In unseren beiden vorigen Lehreinheiten habe ich erklärt, dass wir in einer Zeit der Wiederherstellung leben, wobei das Volk Gottes im Mittelpunkt steht. Kernstück dieser Wiederherstellung ist die Wiederherstellung der Gemeinde Jesu Christi und ihre Rückführung in ihr von Gott zugeteiltes Erbe in Christus. Ich sagte, diese Wiederherstellung umfasse drei wesentliche Aspekte. Erstens die Geistesgaben, die in 1. Korinther 12 erwähnt werden. Zweitens die Dienstgaben, die den Leib aufbauen, von denen in Epheser 4 die Rede ist. Und drittens das Thema unserer gemeinsamen Betrachtungen, die Wiederherstellung der Botschaft, die, wie ich glaube, für den gesamten Prozess der Wiederherstellung von wesentlicher Bedeutung ist. Ich erklärte euch, dass die Botschaft, so wie sie von Anfang an im Neuen Testament präsentiert wird, die frohe Botschaft vom Reich Gottes ist. Normalerweise wird sie eben nicht einfach nur als frohe Botschaft oder als Evangelium bezeichnet. Normalerweise wird sie nicht als das Evangelium vom Heil, von der Errettung bezeichnet, auch wenn diese Formulierung manchmal verwendet wird. Das Leitthema ist vielmehr die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Die frohe Botschaft, dass Gott bereit ist, die Regierung über die Menschheit zu übernehmen. Das ist die einzige reale, dauerhafte und pragmatische Lösung der menschlichen Probleme, ob es nun Probleme von Einzelpersonen sind, Probleme von Nationen oder Probleme, die die gesamte Menschheit betreffen. Die einzige, letztendliche Lösung dafür ist die Regierung Gottes. Gottes Regierung ist keine Demokratie. Das schockiert viele Leute in der westlichen Welt, aber es ist nun mal die Wahrheit. Gottes Regierung ist ein Königreich. Und dieser König wird nicht einmal gewählt werden, der König ist bereits ernannt und eingesetzt und sein Name ist Jesus. Wir hielten fest, dass nicht nur Jesus selbst diese Botschaft proklamierte, sondern auch sein Vorgänger, Johannes der Täufer, der vor ihm kam, proklamierte dieselbe Botschaft. Ihre Worte waren identisch: Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wir sahen, dass Jesus diese Botschaft proklamierte, aber auch demonstrierte. Er demonstrierte sie ganz spezifisch dadurch, dass er alle Krankheiten heilte, alle befreite, die bedrückt und bedrängt waren, und böse Geister austrieb. Man kann dies wirklich nicht von der frohen Botschaft des Reiches losgelöst betrachten. Das ist vielmehr der Beweis dafür, dass das Reich gekommen ist. Ich möchte es auch noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ich glaube mehr und mehr, dass, wenn wir wirklich aufrichtig den Wunsch haben zu sehen, wie die Kranken geheilt und die Bedrückten befreit werden, dies im Kontext der frohen Botschaft vom Reich geschehen muss. Wir müssen die Botschaft bringen, die Gott auf übernatürliche Weise bestätigen möchte. In unserer zweiten Lehreinheit waren wir an einem ganz entscheidenden Punkt angekommen, und zwar in Matthäus 12. Wir werden diese Passage noch einmal lesen, ab Vers 22. Ein Mann wurde zu Jesus gebracht, der stumm war, er konnte nicht sprechen, und er war blind, er konnte nicht sehen. Und Jesus betrachtete dies als Folge davon, dass ein böser Geist in diesem Mann war. Er behandelte dies nicht als physisches Problem, sondern als geistliches Problem. Und sein Gegenmittel bestand darin, den bösen Geist aus dem Mann auszutreiben, und sobald der böse Geist den Mann verlassen hatte, konnte dieser sprechen und sehen. Die einfache Bevölkerung sagte damals: Könnte dies tatsächlich der Sohn Davids sein, der Messias? Das erboste die Pharisäer, und sie fingen an, Jesus zu kritisieren. Und sie fingen an zu behaupten, dass sein Erfolg im Umgang mit bösen Geistern auf die Tatsache zurückzuführen sei, dass er mit Satan im Bunde sei. Jetzt wusste Jesus, was sie dachten, und er erwiderte ihnen Folgendes: Da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Beachtet, dass Jesus hier ganz klar sagt, dass Satan ein Reich hat und dass dieses Reich nicht entzweit bzw. geteilt ist. Er hat die oberste und absolute Kontrolle über sein Reich. Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Ich halte genau diesen Vers für einen Wendepunkt. Dieser Vorfall brachte ans Licht, dass zwei unsichtbare geistliche Reiche existieren, das Reich Gottes und das Reich Satans. Und dieser Vorfall zeigt deutlich, dass diese beiden Reiche in absolutem Widerspruch zueinander stehen. Wo das eine Reich die Oberhand behält, muss das andere nachgeben. Und insbesondere die Tatsache, dass Jesus in der Lage war, mit seiner von Gott gegebenen Autorität böse Geister auszutreiben, demonstrierte zweierlei. Das Reich Gottes war in diese Situation hineingekommen und das Reich Gottes war stärker als das Reich Satans. Dies ist ein sehr interessanter Wendepunkt im Dienst Jesu. Wenn man das Matthäusevangelium analysiert, stellt man fest, dass Jesus im Grunde bis zu diesem Zeitpunkt populär gewesen war. Die Leute haben ihm zugejubelt, große Menschenmengen waren ihm gefolgt und viele hatten gesagt, dass er tatsächlich der Messias sei. Aber ab diesem Zeitpunkt wächst der Widerstand, wächst der Hass auf ihn und mehren sich die Pläne, ihn zu beseitigen. Letztendlich endet all das damit, dass er verraten und gekreuzigt wird. Ich glaube, dass dies ein sehr bedeutsamer Wendepunkt ist, weil er nämlich die Lektion klar und deutlich hervorhebt und unterstreicht, dass Satan jedem Menschen jederzeit so viel Schaden zufügen wird, wie er nur kann. Er widersetzt sich allem Guten. Aber das, was ihm wirklich wichtig ist, ist die Aufrechterhaltung seines eigenen Reiches. Wenn sein Reich bedroht wird, reagiert er und schlägt mit aller Bösartigkeit und Heimtücke und Kraft, die ihm zur Verfügung stehen, zurück. Ich denke, es ist wichtig, dass wir dies im Zusammenhang mit unserem Dienst für den Herrn verstehen. Satan bedauert es jedes Mal, wenn er eine Menschenseele verliert und bedauert es jedes Mal, wenn ein Mensch errettet wird. Er würde sich wirklich der Gründung jeder Gemeinde widersetzen, in der wirklich die Wahrheit präsentiert und Jesus verkündet wird. Aber es kann eine unendliche Zahl von Menschenseelen errettet werden und sein Reich hat immer noch Bestand. Es können unendlich viele Gemeinden gegründet werden und sein Reich hat immer noch Bestand. Aber wenn wir in den Bereich vordringen, in dem wir tatsächlich den Fortbestand seines Reiches bedrohen, wird er alles gegen uns unternehmen, was er nur kann. Der Widerstand wird schlichtweg unglaublich sein, weil es eben sein oberstes Ziel ist, sein Reich nicht aufgeben zu müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich der Überzeugung bin, dass viele christliche Aktivitäten das Reich Satans wirklich nicht im geringsten bedrohen. Diese Aktivitäten könnten noch jahrhundertelang weitergehen und sein Reich würde immer noch Bestand haben. Aber sobald jemand eine Vision davon hat, was erforderlich ist, um sein Reich zu stürzen, wird der Widerstand auf eine ganz andere Ebene gehen und er wird wirklich erstaunlich sein. Wenn du drauf und dran bist, Satans Reich anzugreifen, dann solltest du dich auf Widerstand und Angriffe in einer Art einstellen, mit denen der durchschnittliche Christ nicht konfrontiert wird. Ich möchte euch jetzt einige wunderschöne Bibelstellen über die Kraft des Reiches zeigen, das Jesus proklamierte. Es sind zwei Bibelstellen, die ich liebe. 1. Korinther 4,20. Ich muss die Stelle gar nicht extra aufschlagen, weil sie nämlich in mein Herz fest hineingeschrieben ist. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wie wichtig es doch ist, dass wir das verstehen. Es ist keine Frage der Theologie. Es ist nicht mal eine Frage der Lehre. Lehre ist wichtig, aber man kann alle Lehre der Welt haben und alle Theologie der Welt ohne das Reich. Das Reich besteht in Kraft. Ich glaube, dass das diese Bibelstelle sehr klar sagt und vielleicht werden wir später noch detaillierter darauf eingehen. Der letztendliche Konflikt, wenn dieses Zeitalter zu Ende geht, spielt sich nicht zwischen Lehren oder Theologien ab, sondern zwischen Mächten und Kräften. Satan arbeitet zweifellos an seiner Kraft und baut sie auf. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Gemeinde der Kraft Gottes bedienen wird. Aber es wird auf jeden Fall kein Zusammenstoß von Theologien sein. Ein Bild hierfür ist in meinen Augen, als Mose an den Hof des Pharao kam und diesem die Botschaft des Herrn überbrachte, er solle Israel freilassen. Der Pharao reagierte irgendwie zynisch darauf. Er sagte: Wer ist der Herr? Woher weiß ich, dass diese Botschaft von ihm ist? Und der Herr sagte zu Mose, er solle das tun, was er bereits in der Wüste geübt hatte. Nur ganz nebenbei bemerkt, es ist eine gute Sache, wenn man einige Dinge ganz privat und nur für sich selbst übt. Als ich in der Öffentlichkeit in den Befreiungsdienst eintrat, war ich heilfroh, dass ich zuvor schon ein wenig private Übung und Praxis gehabt hatte. Der Herr sagte: Wirf deinen Stab auf die Erde. Er warf seinen Stab auf die Erde und er verwandelte sich in eine Schlange. Man hätte meinen müssen, dass dies den Pharao überzeugte, aber das überzeugte ihn nicht. Er sagte zu seinen Zauberern: Und was könnt ihr? Sie sagten: Das können wir auch. Sie warfen ihre Stäbe auf die Erde und auch sie verwandelten sich in Schlangen. Wenn man das liest, ist eines sehr klar: Satan verfügt über übernatürliche Kraft. Aber es gab einen Unterschied, wisst ihr welchen? Moses Schlange fraß die Schlangen der Ägypter auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Situation schon einmal bildlich vorgestellt habt, aber Mose ging mit einem Stab nach Hause, der dicker und stärker war als je zuvor, und die Zauberer hatten gar keine Stäbe mehr. Aber das war noch nicht das Ende. Der Pharao sagte zu Mose: Meine Zauberer können, was du kannst. Was hast du noch drauf? Er sagte: Ich kann Wasser in Blut verwandeln, und das tat er dann auch. Der Pharao wandte sich an seine Zauberer und sagte: Was könnt ihr? Sie sagten: Wir können dasselbe. Und sie taten es. Der Pharao sagte zu Mose: Und als nächstes? Er sagte: Ich kann Frösche aus dem Fluss kommen lassen. Und das tat er dann auch. Der Pharao wandte sich wieder an seine Zauberer: Und ihr? Was ist mit euch? Wir können das auch. Und sie taten es. Die ersten drei übernatürlichen Wunder, die Mose wirkte, waren etwas, das die Zauberer des Pharao auch konnten. Dann verwandelte Mose den Staub auf dem Körper der Ägypter in Läuse. Die Zauberer versuchten dasselbe, aber sie schafften es nicht. Sie sagten: Das ist der Finger Gottes. Versteht ihr? Sie waren sehr pragmatisch. Sie sagten: Das ist auf einer höheren Ebene als das, was unser Zauber zu leisten vermag. Sie würden sich vor nichts und niemandem beugen, der oder das nicht mächtiger wäre als sie selbst. Warum sollten sie auch? Hierzu eine Bibelstelle, die ich ursprünglich gar nicht aufschlagen wollte. Sie steht in 2. Timotheus 3, 1. Dies wisse, dass in den letzten Tagen gefährliche Zeiten kommen werden. Die Menschen werden sich selbst lieben, das Geld lieben und das Vergnügen lieben. Hier wird die allgemeine Degenerierung des menschlichen Charakters beschrieben, die ein Kennzeichen für das Ende dieses Zeitalters sein wird, und das meiste davon sehen wir auch schon sehr, sehr deutlich in unserer zeitgenössischen Kultur. Aber dann heißt es in Vers 8: Auf die Weise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, das waren also ganz offensichtlich die Namen der ägyptischen Zauberer, so widerstehen auch sie, also jene, die Okkultismus praktizieren, der Wahrheit, widerstehen auch sie der Wahrheit, Menschen, verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Damit ist der Unverstand der ägyptischen Zauberer gemeint. Er war allen offenbar. Ihr versteht also, dass dieses Zeitalter nicht mit theologischen Debatten zu Ende gehen wird, sondern mit der Demonstration übernatürlicher Kraft. Und das Volk Gottes muss sich mit einer Kraft zeigen, die größer ist als die derer, die Okkultismus praktizieren. Und, liebe Brüder und Schwestern, im jetzigen Augenblick haben die meisten Christen überhaupt keine übernatürliche Kraft. Geschweige denn übernatürliche Kraft, die größer wäre als die der satanischen Aktivisten. Aber das ist ein Prinzip. Und das müssen wir so festhalten. Wisst ihr, so manch einer bekennt seinen Stolz. Ich denke, wenn wir uns an einigen Bibelstellen messen würden, dann bliebe uns überhaupt gar kein Stolz mehr übrig, versteht ihr? Ich denke, das Problem besteht darin, dass wir uns an etwas messen, das nicht realistisch ist. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wir wollen nicht anfangen zu prahlen, solange wir noch gar nichts haben, womit wir prahlen könnten. Es sind eben nicht nur Worte, es ist eben nicht nur Lehre, es ist eben nicht nur ein Ritual oder eine Zeremonie oder eine Darstellung, es ist die Kraft, die den Unterschied macht. Als nächstes haben wir eine Bibelstelle aus dem Buch Prediger, die ich sehr liebe. Wie viele von euch nehmen sich die Zeit, um den Prediger zu lesen? Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ich euch empfehlen würde, zu viel Zeit damit zu verbringen, aber es ist in vielerlei Hinsicht ein sehr lohnenswertes Buch. Prediger 8,4. Denn des Königs Wort ist mächtig, und wer will zu ihm sagen, was tust du da? Es geht hier also um das Wort eines Königs. Das ist die Botschaft von einem Königreich. Und es geht Kraft damit einher. Und wer kann ihr widerstehen? Das ist die Proklamation, die wir haben. Das ist die Botschaft. Schlagen wir als nächstes die Apostelgeschichte auf, nur um ein umfassendes Bild dessen zu bekommen, wie Jesus und die ersten Christen dargestellt werden. Ich möchte gerne ab Apostelgeschichte 17,1 lesen. Hier geht es um eine Begebenheit in der Stadt Thessaloniki. Paulus war in der Synagoge gewesen und hatte dort gepredigt, und es hatte eine Reaktion gegeben. Aber als Nichtjuden auf die Botschaft reagierten, wurden die Juden neidisch und stachelten Leute auf und zettelten einen Aufruhr an. Und es geschah Folgendes, Apostelgeschichte 17,5. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr, und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie, also Paulus und Silas, unter das Volk zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Würden sie das auch über dich und mich sagen, dass wir den Erdkreis aufgewiegelt haben? In einer anderen Übersetzung heißt es, diese, die überall auf der Welt Schwierigkeiten gemacht haben, sind auch hierher gekommen. Würdet ihr das als Kompliment empfinden? Seid ihr dieses Kompliments würdig? Weiß überhaupt irgendjemand, dass ihr hier seid? Ich erinnere mich noch, wie vor Jahren ein befreundeter Missionar in Ostafrika eine Gemeinde in einer neuen Stadt gründen wollte. Er war Kanadier, und ich hörte, wie er sagte, machen wir sie zornig oder machen wir sie froh, Hauptsache sie wissen, dass wir da sind. Und genau so denke ich auch. Sollen sie zornig sein oder sollen sie froh drüber sein? Hauptsache, sie wissen, dass wir da sind. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir ignoriert werden. Aber wir sind ja mit unserer Passage noch nicht fertig. Diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben oder überall auf der Welt Schwierigkeiten gemacht haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt oder willkommen geheißen. Und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Das war der Eindruck, den sie von der Botschaft gewonnen hatten, die die Apostel verkündigt hatten. Sie hatten nicht über Sündenvergebung gesprochen oder über Errettung oder über das ewige Leben. Diese Leute hatten aus der Botschaft herausgehört, dass es einen anderen König gibt. Das war zwar keine komplette Zusammenfassung der Botschaft, aber es ist sehr bezeichnend, was unsere Kritiker über uns zu sagen haben, versteht ihr? Bei den meisten, in Anführungszeichen, Predigern des Evangeliums, die heutzutage in eine Stadt hineingehen und dort das Evangelium predigen, ist es doch so, dass ihre Kritiker nicht einmal auf den Gedanken kommen würden, etwas Schlechtes zu sagen. Dazu gibt die Botschaft keinen Anlass. Ich möchte versuchen, euch zu zeigen, wie komplett anders diese Botschaft war. Es war eine Botschaft von einem König. Und ihr werdet feststellen, dass sich die ersten Christen nie für ihre Botschaft entschuldigten. Sie hatten nie die Einstellung, nun, wir sind ja nur eine kleine Minderheit und diese Leute dort könnten uns auffressen. Nein, sie hatten immer die Einstellung, wir repräsentieren einen allmächtigen König. Wir sind seine Botschafter. Wir sind mit seiner Botschaft gekommen. Und das zeigte Wirkung. Dadurch wurden Dinge aufgewühlt. Der Status quo, Die existierenden Autoritäten werden in der Regel sehr beunruhigt sein, wenn du sagst, dass es eine andere Autorität gibt, eine höhere Autorität, einen mächtigeren König. Genauso erging es auch Herodes, als er zum ersten Mal die Nachricht hörte, der König der Juden ist geboren worden. Als nächstes schlagen wir eine Bibelstelle auf die wir immer und immer wieder zurückkommen werden. Und ich möchte euch anhand dieser Bibelstelle aufzeigen, dass Jesus dafür vorgesorgt hatte, dass seine Diener damit weitermachen, diese Botschaft zu proklamieren, und zwar bis zum Ende des derzeitigen Zeitalters. In Matthäus 24,3 fragten ihn seine Jünger, sage uns, was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Wenn ihr seine Antwort in den darauffolgenden Versen genau untersucht, werdet ihr feststellen, dass er eine Reihe von unterschiedlichen Zeichen erwähnt, aber damit nicht diese Frage beantwortet, denn die Frage lautete, was ist das Zeichen? Aber sobald er bei Vers 14 angelangt ist, beantwortet er diese konkrete Frage mit einer konkreten Antwort. Und dieses Evangelium des Reiches, beachtet das? Damit sagte er, es darf sich niemals ändern. Lasst nicht zu, dass es verwässert wird, lasst keine Abweichung oder Anpassung zu, es ist dieselbe frohe Botschaft vom Reich. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt oder proklamiert werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Was ist also das Zeichen für das Ende des Zeitalters? Die Proklamation der frohen Botschaft vom Reich auf der ganzen Welt und allen Nationen. Das geht bis ans Ende des Zeitalters. Ich möchte, dass ihr hier seht, dass Jesus niemals davon ausging, dass die Botschaft jemals verändert oder verwässert oder editiert oder bearbeitet werden würde. Es ist immer dieselbe Botschaft, die frohe Botschaft vom Reich Gottes, die frohe Botschaft, dass Gott die Regierung über die Menschheit übernehmen wird. Und was sollen die Menschen angesichts dessen tun? Was ist das Schlüsselwort? Buße. Nun kommen wir zu einer der großen Tragödien der Weltgeschichte, zur Tragödie Israels. Wir müssen verstehen, wie ich schon einmal gesagt habe, aber was ich jetzt noch einmal aufgreifen möchte, wir müssen verstehen, dass das erste Angebot des Reiches ausschließlich und exklusiv Israel galt. Es wurde keiner anderen Nation und keiner anderen Volksgruppe angeboten. Denn Israel war die Nation, die Gott in Existenz gerufen hatte, damit sie die Königreichnation werde. Gehen wir noch einmal zurück zu Matthäus 4. Das ist sehr wichtig. Matthäus 4, 12 bis 13. Das ist der Anfang der Proklamation. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa, und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Zu wem sprach er? Wem verkündigte er das? Dem jüdischen Volk. Er war ein Jude, der zu den Juden über eine Verheißung sprach, die den Juden gegeben worden war. Sie war bis dahin keiner anderen Nation gegeben worden. Und dann schickte er seine ersten Jünger aus. Wir haben uns das schon einmal angesehen, aber wir wollen es noch einmal aufgreifen. Matthäus 10, das sind die Anweisungen Jesu. Matthäus 10, 5 bis 7. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Also bringt die Botschaft nicht dorthin, sie ist nicht für sie gedacht. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wem wurde das Reich also exklusiv angeboten? Israel. Das müssen wir erkennen und verstehen. Es kommt dem Stolz der Nichtjuden nicht immer gelegen, dies anzuerkennen, aber das erste und anfängliche Angebot des Reiches galt einzig und allein dem jüdischen Volk. Und was geschah dann? das jüdische Volk machte den größten Fehler, den je eine Nation in der gesamten Menschheitsgeschichte gemacht hat. Was taten sie? Sie lehnten den König ab. Sie wollten zwar immer noch das Reich, vergesst das nicht, aber sie lehnten den König ab. Aber, Brüder und Schwestern, wenn ihr den König ablehnt, ob ihr nun Juden oder Nichtjuden seid, dann könnt ihr auch das Reich nicht haben. Ohne den König gibt es kein Reich. Sehen wir uns diesen tragischen Vorfall in Johannes 19, 14 bis 16 an. Das ist die Szene, in der Pilatus Jesus verhört, um herauszufinden, ob die Anklagen, die gegen ihn vorgebracht worden waren, auch berechtigt seien. Er ist zu der Schlussfolgerung gelangt, dass Jesus nicht schuldig ist und dass er nicht für dessen Verurteilung und Tod verantwortlich sein möchte. Aus diesem Grund bringt er ihn hinaus und stellt ihn vor das jüdische Volk und sagt Folgendes: Es war aber Rüsttag des Passa, es war um die sechste Stunde, also Mittag, und er spricht zu den Juden: Siehe, euer König. Es steckt eine gewisse Ironie in der Tatsache, dass es ein Nichtjude sein musste, der ihnen sagte, wer Jesus war. Und natürlich waren sie nicht froh drüber, diese Neuigkeit zu hören, am allerwenigsten von einem Nichtjuden. Sie aber schrien: Weg, weg, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Beachtet, wie klar er den eigentlichen Sachverhalt hier formuliert. Die Hohepriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Wenn man weiß, wie orthodoxe Juden denken, dann war das eine der erstaunlichsten Aussagen überhaupt, wenn sie sagen, wir haben keinen König außer dem Kaiser bzw. Cäsar. Das widersprach im Grunde allem, wofür sie eigentlich standen.